Deutschlandfunk. Der Tag.
Es gibt einmal mehr schlechte Nachrichten für Putin. Wenn der die NATO schwächen wollte, spalten wollte, verhindern wollte, dass die sich ausbreitet, dann hat er mit seinem Krieg gegen die Ukraine bisher echt das Gegenteil erreicht. Jetzt einmal mehr.
Completing Sweden's accession to NATO is an historic step. This is good for Sweden. It's good for Turkey, because Turkey is a NATO ally that will benefit from a stronger NATO. And then, of course, it's good for the whole alliance.
Ob das wirklich jetzt schon ein historischer Schritt ist, wie es der NATO-Generalsekretär ja hier formuliert. Nach dem ganzen Hin und Her, dem Rumgepoker der Türkei, gehen wir gleich näher drauf ein. Da setzt auch unser Corrie vor Ort im Moment noch ein Fragezeichen hinter. Den frage ich gleich auch mal, wie es eigentlich mit dem Beitritt der Ukraine aussieht. Und mit der NATO so im Ganzen, dem immerhin wichtigsten sicherheitspolitischen Bündnis der Welt. Und wir müssen reden über sogenannte häusliche Gewalt. Über Frauen, die eben keine Angst haben vor dunklen Unterführungen, sondern davor, nach Hause zu kommen, weil sie da ein gewalttätiger Partner erwartet. Das ist kein privates Problem, kein Frauenproblem. Es geht um strukturelle Gewalt und um Macht. Der Tag am 11. Juli 2023 mit Sarah Zerback. Hi. Bis kurz vorm Start, da sah es so aus, als würde das eigentliche Thema des NATO-Gipfels so ein bisschen in den Hintergrund gedrängt werden. Also der Ukraine-Krieg, klar, der Support der Ukraine. Und dann gab es aber doch noch die fette Überraschung. Die Türkei will nun doch nicht verhindern, dass Schweden mit ins Bündnisteam kommt. Das wäre dann wohl das Ende eines monatelangen Ringens um den NATO-Beitritt. Klaus Remme hat das hin und her vor dem Gipfel für uns verfolgt, ist vor Ort und jetzt in der Leitung freue ich mich drüber. Hallo Klaus.
Hi Sarah, grüße dich.
Jetzt bist du schon seit gestern in Vilnius und du hast mir im Vorgespräch gesagt, ne, von wegen Vorgeplänkel ging eigentlich schon vor dem richtigen Gipfel los. Jetzt eben das Einlenken des türkischen Präsidenten, das hat er sich doch sicher was kosten lassen, oder? Welchen Preis zahlt da die NATO dafür oder auch Schweden meinetwegen?
Genau, das ist die Frage, nicht wahr? Wer zahlt hier? Wie ist der Preis? Wie lautet das Kalkül? Ist vielleicht auch eine wichtige Frage. Dass das hier alles über die Bühne gehen würde, bevor die Staats- und Regierungschefs eintreffen heute Mittag, das war klar. Denn Jens Stoltenberg, der ja vor ein paar Tagen verlängert wurde im Amt, kämpft hier für die NATO, aber er kämpft, glaube ich, auch um einen persönlichen Erfolg, denn er hat sich vor einem Jahr in Madrid, als das Thema Schweden und Finnland ja auch schon auf der Agenda stand, doch sehr aus dem Fenster gelehnt und von einem historischen Prozess gesprochen. Den will er jetzt hier zu Ende bringen und deshalb das Gespräch gestern mit Erdogan und Kristersson, dem schwedischen Regierungschef, und all den Winkelzügen, die wir seit gestern Mittag erlebt haben, angefangen mit Erdogan, der noch von Ankara aus, ich sage immer, das Spielfeld gewechselt hat und plötzlich eine Forderung erhob in Sachen EU-Annäherung, von der nie die Rede gewesen ist.
Mhm. Wo sich auch viele den Kopf gekratzt haben und gesagt haben, was hat das jetzt bitte mit dem NATO-Beitritt Schwedens zu tun, oder?
Wohl wahr. Ja. Also wir wissen natürlich, der Erdogan, das ist ein Taktiker, das ist ein Verhandler, das ist auch niemand, der nun Skrupel hat, auch mal etwas tiefer zu greifen in Methoden, die andere möglicherweise von sich weisen würden. Aber dass er das verbunden hat, der Bundeskanzler war ja sehr schnell gestern mit seiner Reaktion zu sagen, das hat nichts miteinander zu tun, hat es ja auch nicht. Und dennoch muss man sagen, im Laufe des Abends sind diese beiden, ich bleib mal bei dem Bild, Spielfelder, dann doch verbunden worden, unter anderem durch ein Treffen von Erdogan mit dem EU-Ratspräsidenten Charles Michel, aber noch mehr mit der Verpflichtung Schwedens, sich für eine EU-Türkei-Annäherung einzusetzen. Also da ist explizit davon die Rede, Schweden unterstützt eine Wiederbelebung der, das wissen wir ja, auf Eis liegenden Beziehungen zwischen Ankara und der Europäischen Union. Und dazu kommen ja die anderen, in Anführungsstrichen, Gegenleistungen, also etwa die Tatsache, dass die NATO jetzt erstmals einen Antiterror-Koordinator einsetzt, einen Sicherheitspakt, der stattfinden soll zwischen Ankara und Stockholm. Und wenn wir auf Schweden schauen, Sarah, dann kommt ja noch eine Facette hinzu, die weder mit der EU noch mit der NATO zu tun hat. Der türkische Präsident hat das Problem auf mehrere Ebenen gehoben. Und eine davon betrifft Verhandlungen über Kampfflugzeuge, an denen er sehr, sehr großes Interesse hat. Er will amerikanische F-16-Kampfflugzeuge für die türkische Luftwaffe. Das hat Erdogan als Verhandlungsmasse genommen und hat gesagt, wenn ich hier im Falle von Schweden nachgebe, dann muss es Bewegung geben bei den F-16. Und so wie es ausschaut, hat er dieses Ziel erreicht, auch wenn es offiziell nicht bestätigt wird.
Nicht gerade kurz, also der Forderungskatalog aus Ankara.
Und das alles eigentlich zusätzlich zu der Tatsache, dass man hier nach Vilnius gekommen ist, in der Annahme, dass Schweden ohnehin alle Bedingungen erfüllt hat, die vor einem Jahr gemeinsam vereinbart worden sind.
Wenn ich mir jetzt die Bewertungen so anhöre, also unter anderem den O-Ton von NATO-Generalsekretär Stoltenberg, aber auch mal Twitter aufmache, Ursula von der Leyen, da sprechen eben viele von einem historischen Schritt. Ist es das denn schon oder muss man da vielleicht auch noch so ein Fragezeichen hintersetzen?
Ich würde ein kleines Fragezeichen dahinter setzen, obwohl ich jetzt auch schon im Laufe des Tages gehört habe, dass es konkrete Termine, Terminplanungen zumindest gibt für das türkische Parlament, um sich mit den Ratifizierungsdokumenten zu beschäftigen. Das soll möglicherweise Ende dieser Woche, aber dann doch sicher in der nächsten Woche geschehen. Die Tatsache, dass Ungarn auch noch zustimmen muss, wird hier eigentlich als, na wie sagt man, quantité négligeable anerkannt, weil Budapest mehrfach gesagt hat, man wird hier nicht das letzte Land sein, das einen Beitrittsprozess aufhält. Insofern stehen die Zeichen eigentlich auf grün. Und ja, wenn Schweden dann Vollmitglied ist, würde ich sagen, natürlich ist das eine historische Entwicklung für die NATO. Es dokumentiert den großen, großen Fehler von Wladimir Putin zu Beginn dieses Krieges. Der dachte, er könne die NATO spalten und sieht sich jetzt zum Beispiel mit einem Ostseeraum konfrontiert, der quasi in den Händen von NATO-Staaten ist.
Also Spaltung hat er nicht stoppen können, Ausbreitung auch nicht. So, jetzt haben wir dieses Signal Erdogans. Da können sich ja zumindest erstmal bei dir in Vilnius alle Beteiligten auf das eigentliche Thema konzentrieren. Also die Unterstützung der Ukraine, das ist ja so die große Überschrift. Aber auf einen NATO-Beitritt kann die Ukraine erstmal nicht hoffen. Oder siehst du da noch Bewegung, Klaus?
Nein, ich sehe sie nicht und ich spüre, dass Volodymyr Zelensky sie auch nicht sieht. Es ist wirklich das bestimmende Thema in diesen Stunden. Das ist ja wirklich eine Momentaufnahme, die wir hier machen, nicht wahr? Es ist, was haben wir?
15:08 Uhr,
genau, deutscher Zeit. Wir sind hier schon eine Stunde weiter, aber wir sind kurz vor Veröffentlichung des Abschlussdokuments. Die erste Arbeitssitzung ist in vollem Gange und Volodymyr Zelensky, das hat Stoltenberg bestätigt, wird heute Abend nach Vilnius kommen. Er wird unter anderem, so wird berichtet, öffentlich eine Rede halten. Das ist auch hochinteressant. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass das im Ausland nach Kriegsausbruch schon passiert ist, hier in Vilnius. Aber insbesondere sorgt ein Tweet von ihm hier gerade für große Diskussionen, in denen er seiner Enttäuschung wirklich freien Lauf lässt. Er spricht davon, dass er eben erfahren hat, wie hier um die Sprachregelung gerungen wird. Und er kritisiert sehr, sehr stark nach anfänglich höflichen Worten, dass nicht nur eine Mitgliedschaft kontrovers diskutiert wird, sondern sogar eine Einladung für die Mitgliedschaft möglicherweise unter gewisse Bedingungen gestellt wird. Und da fallen dann Worte, ich schaue hier auf den Tweet, da ist die Rede von absurd. Da muss man schon sagen, das ist unprecedented und absurd. Also so noch nicht vorgekommen und absurd. Die Ukraine verdient Respekt. So etwas lese ich hier. Das zeigt eindeutig, glaube ich, die große Enttäuschung und die Erwartungen, die man hatte mit Blick auf diesen NATO-Gipfel, die Erkenntnis, dass diese nicht erfüllt werden.
Ja, bei einem schnellen NATO-Beitritt, da haben wir die Stimmen im Vorfeld ja gehört, da gibt es eben die Sorge, dass es dann auch eine Pflicht eben zur kollektiven Verteidigung gibt, den Beistand der Ukraine bei einem Land im Krieg. Hochproblematisch, ne? Also die Diskussion haben wir mitbekommen. Aber was spricht denn gegen eine Einladung? Weil das ist ja noch lange kein Beitritt, sondern dann schon ein deutliches Signal. Was gibt es da für Argumente?
Das sehen hier ganz viele auch so. Diejenigen, die sagen, seid vorsichtig mit Einladungen, das sind diejenigen, die befürchten, dass hier eine Dynamik entsteht, die man möglicherweise in den nächsten Monaten und Jahren, muss man ja sagen, nicht richtig kontrollieren kann, die sich möglicherweise Optionen aufhalten will mit Blick auf die Entwicklung der nächsten Monate, die auch dabei schon das Eskalationsrisiko im Hinterkopf haben. Ich würde dir zustimmen, wenn deine Frage insinuiert, dass es eigentlich eine Geste wäre, die akzeptabel ist und die der Ukraine eine Sicherheit geben würde, die das Land in der jetzigen Situation dringend benötigt. Denn die Alternative, jetzt ein kompliziertes Konstrukt zu entwerfen mit Bezug auf Sicherheitszusagen und Sicherheitsgarantien, das ist ja das, woran gearbeitet wird. Das ist etwas, das aus Sicht der Ukraine allzu viele Unzulänglichkeiten, Verwundbarkeiten hat, dass das Ganze irgendwann in sich zusammenfällt.
Ja, lass uns über die Sicherheitsgarantien sprechen, welche Szenarien da kursieren. Im Vorfeld haben wir den US-Präsidenten mit seinen Vorschlägen, also Sicherheitsgarantien à la Israel, gehört. Für die Ukraine geht es ja um nichts weniger als um eine Art Lebensversicherung, ne, in dieser sehr, sehr schwierigen Situation, in der sie sich befindet. Wie könnten denn Sicherheitsgarantien aussehen, auf die man sich einigt und die dann auch wirklich was für die Ukraine bewirken?
Egal wie sie aussehen, Sarah, es wird unterhalb der Mitgliedschaft in der NATO immer dazu führen, dass die Ukrainer zu Recht darauf verweisen können, dass für die Ukraine andere Regeln gelten als für die NATO-Staaten. Da gilt Artikel 5, da gilt die Beistandspflicht, die Dinge sind sortiert. Für die Ukraine ist das nicht der Fall. Selbst wenn es starke Sicherheitsgarantien gibt, die möglicherweise bilateral, möglicherweise multilateral, vielleicht unter dem Dach der G7 als führende Industrienation gegeben werden, wenn also diese in Kraft sind, Frage, wann treten sie eigentlich in Kraft? Treten sie erst nach Ende von Kampfhandlungen in Kraft? Na, dann wird es schon wieder Einwände geben und sagen, Russland behält dabei dann praktisch das Geschehen in der Hand, hat völlige Kontrolle über das Verfahren, denn solange es die Kampfhandlungen am Laufen hält, werden diese Garantien dann eben nicht greifen. Wir haben auf innenpolitische Risiken hingewiesen. Was ist mit Garantien, die ein amerikanischer Präsident Biden abgibt, die aber möglicherweise seinen Nachfolger für übertrieben hält? All dies ist sich am Entstehen. Und deswegen war Olaf Scholz, als er hier heute nach Vilnius kam, auch entsprechend unverbindlich, als er sagte, wir haben ein großes Interesse an diesen Sicherheitsgarantien. Das müssen wir, er sagte, unter dem Dach der G7 sorgfältig entwerfen. Aber da blieb er Details schuldig. Einzelheiten hat er geliefert in Bezug auf das unmittelbare Paket.
Mhm, da war er verbindlich.
Da geht es um die, da war er durchaus sehr detailliert. Und das wird eben hier in Vilnius auch erwartet. Nicht nur von Berlin, sondern es geht eben um die militärische Unterstützung. Darauf weist ja auch Jens Stoltenberg immer wieder hin. Er sagte, wir können lange über eine Mitgliedschaft der Ukraine reden und diskutieren. Solange dieses Land diesen Krieg nicht besteht, gibt es überhaupt nichts zu diskutieren. Wenn hier Russland die Oberhand gewinnt, dann ist keine Sicherheitsgarantie etwas wert, dann brauchen wir nicht mehr über die NATO zu reden. Und deswegen ist es so wichtig, dass hier Hilfe eintrifft. Mhm. So sehe ich dieses Paket Deutschlands oder der Bundesregierung. Es sind Dutzende von Marder-Schützenpanzern, es sind weitere Kampfpanzer, es sind 20.000 Schuss Artilleriemunition, das Ganze fast 700 Millionen wert. Wenn das von einigen, von mehreren Partnern kommt, dann summiert sich das zu einem substanziellen weiteren Hilfspaket.
Und auch für Deutschland, also für Deutschlands Rolle bei Waffenlieferungen, bei der Unterstützung der Ukraine in diesem Krieg, heißt das ja auch, ja, vielleicht nochmal eine Kontinuität dieses Wandels. Weil wenn wir uns an den Anfang erinnern, 5.000 Helme sollten da geliefert werden und jetzt eben solche Pakete, das ist ja bei weitem nicht das Erste. Also Deutschland hat seine Rolle da schon auch sehr verändert. Wird das auf internationalem Parkett auch so wahrgenommen?
Ich glaube ja. Was die Unterstützung für die Ukraine angeht, wird das inzwischen wahrgenommen, dass da ein Entwicklungsprozess stattgefunden hat und die Zahlen und die Lieferungen, die entsprechen diesem Anspruch, den Olaf Scholz immer wieder formuliert. Ich glaube, wo die Fragezeichen nach wie vor existieren, das ist das, worüber hier in Vilnius eigentlich bisher ganz wenig geredet wurde, nämlich über die NATO selbst, über das Bündnis selbst und die Tatsache, wie das Bündnis, das ja jeden, wie heißt es so häufig, Quadratzentimeter Bündnisboden verteidigen will, mit dem russischen Aggressionskrieg umgeht. Das ist das Thema der Arbeitssitzung, die im Moment läuft. Da geht es nicht um diese noch nicht Kandidaten, sondern es geht um die Verstärkung der NATO-Ostflanke. Es geht um die Verteidigungsausgaben der nächsten Jahre. Und da ist Berlin ein Kandidat, bei dem man die Worte sehr wohl vernimmt. 2%-Ziel dauerhaft einhalten, robuste Brigade, Verstärkung an der Ostflanke und fragen sich dann, sind da wirklich Personalplanungen dahinter, auf die man sich verlassen kann? Ist das Geld in der mittelfristigen Finanzplanung im Bundeshaushalt vorgesehen, nachdem die 100 Milliarden oder wie viel es jetzt nach Inflation und Zinskosten immer noch sind, sind diese Milliarden nachgehalten? Und da gibt es Fragezeichen, das muss man zugestehen.
Und diese Neuaufstellung der NATO, die du gerade schon mal angerissen hast, hat sich das Bündnis ja schon vor einem Jahr verordnet. Ich habe gelesen, jetzt gibt es ein 4000 Seiten starkes Papier. Gleichzeitig, du hast auch das am Anfang schon erwähnt, der Generalsekretär wird jetzt erst noch mal um ein Jahr verlängert oder ist gerade verlängert worden. Das klingt dann doch eher nach Kontinuität als nach Neuaufstellung, oder? Wie ist da so deine Einschätzung?
Na, ich glaube schon, dass es eine Neuaufstellung ist. Also das hat es wirklich sehr, sehr lange Zeit, und ich rede jetzt von Zeiten vor der Wende 89-90, nicht mehr gegeben, dass es Verteidigungspläne gab, die ganz detailliert Abschnitt für Abschnitt, ich rede jetzt geografisch vom Norden nach Süden, Verteidigungspläne aufstellen mit einzelnen Einheiten, die vorgesehen sind nach einer ausführlichen Bedrohungsanalyse, wo die Übungen stimmen, wo Einheiten geografisch festgelegt werden, sodass sie, wenn es denn darauf ankommt, ihre Partner zum Norden und zum Süden kennen. Das alles sind Dinge, die sind in Madrid angeschoben worden, die sind dann durchgeplant worden, die müssen jetzt umgesetzt werden, nachdem sie hier in Vilnius angenommen worden sind. Work in progress ist das, es wird ein bisschen dauern, aber da ist viel in Bewegung und da ist erheblich mehr Engagement gefragt. Das gilt für Berlin wie auch für andere NATO-Partner.
Heißt also, von Macrons Hirntoddiagnose ist die NATO gerade weit entfernt, ne?
Absolut, das sieht er selbst so.
Klaus, ich danke dir für deine Einschätzung, für deine Zeit. Bitte weitermachen und uns im Programm auf dem Laufenden halten. Bis zum nächsten Mal. Klaus, mach's gut.
Gerne, danke.
Fast alle 2 Minuten wird in Deutschland ein Mensch Opfer von häuslicher Gewalt. Alle 2 Minuten. Jede Stunde werden in Deutschland mehr als 14 Frauen Opfer von Partnerschaftsgewalt. Beinahe jeden Tag versucht in Deutschland ein Partner oder Ex-Partner eine Frau zu töten, und an jedem dritten Tag ist er erfolgreich.
So klingt das, wenn die Bundesfamilienministerin über häusliche, über partnerschaftliche Gewalt in Deutschland spricht. Sie hat das aktuelle Lagebild dazu vorgestellt. Das hat sie getan zusammen mit der Bundesinnenministerin und dem Chef des Bundeskriminalamts. Und die Zahlen sind nicht nur hoch, sie steigen auch. Im vergangenen Jahr nochmal um 8,5% im Vergleich zum Vorjahr. Und es wird ganz klar, das ist eben kein persönliches, sondern ein gesamtgesellschaftliches Problem. Das sind eben keine Familiendramen, wie es dann so oft heißt. Das sind Femizide. Das ist strukturelle, alltägliche Gewalt in Partnerschaften. Und bei der sind etwa 80% der Opfer Frauen und etwa 80% der Täter Männer. Weil ich das mit jemandem besprechen wollte, die sich nicht nur auskennt, sondern auch nah dran ist, habe ich mich mit Lucia Kleene verabredet. Sie berät schon seit über 30 Jahren Frauen, die Gewalt erfahren, macht das auch als Koordinatorin bei der Frauenberatungsstelle Düsseldorf. Hallo Frau Kleene.
Hallo.
Ich habe gerade mal so ein bisschen recherchiert vor unserem Gespräch und da gesehen, dass die Deutsche Presseagentur das Thema auf ihrer Tagesvorschau tatsächlich unter der Rubrik Panorama listet. Mehr muss man zum Stellenwert dieses Themas auch schon fast nicht sagen, oder?
Ja. Es ist auf der einen Seite sicherlich eins, was noch mal deutlicher hätte platziert werden können. Auf der anderen Seite, und das macht das Ausmaß ja auch deutlich, es ist allgegenwärtig und tatsächlich in allen Facetten und in allen Bereichen werden wir solche Vorkommnisse finden.
In allen Bereichen? Also es ist kein Problem, was sich auf bestimmte Schichten, Zugehörigkeiten zu Berufsgruppen etc. oder Einkommensverhältnisse beschränkt. Das ist durch die Bank?
Es ist durch die Bank, wobei ich glaube, dass die Gewaltformen sicherlich auch in unterschiedlichen Gruppierungen sehr unterschiedlich ausfallen. Aber grundsätzlich gibt es dieses Format, ich sage jetzt auch mal Partnerschaftsgewalt, weil häusliche Gewalt ja inzwischen auch sehr viel breiter gefasst wird, aber Partnerschaftsgewalt, dass das tatsächlich in allen Schichten und für alle Formen von Zusammenleben einfach auch existent ist.
Sie haben das jetzt schon ein paar Mal so anklingen lassen. Was für Formen von Gewalt, über was reden wir denn da genau? Wie ist das Spektrum?
Da gibt es tatsächlich, sage ich mal, keine Begrenzung. Das startet ja oftmals auch im Rahmen von psychischer Gewalt oder ich sage mal so emotionaler Gewalt. Es geht darum, auch die Betroffenen mehr und mehr in eine Isolation und Abhängigkeit zum Täter zu bringen. um dann halt auch mit den augenfälligeren und heftigeren, auch blutigen Gewaltformen nicht Gefahr zu laufen, dass sie geht. Mhm. Wenn ich also sexualisierte Gewalt, körperliche Gewalt, ökonomische Gewalt, all diese Formate sind natürlich, die unterschiedlich auch von außen gesehen und betrachtet werden können. Und also, da brauche ich schon noch die Sicherheit.
Ja, wenn Sie da von Abhängigkeiten, Isolation sprechen, dann vermuten Sie also dahinter oder steckt dahinter tatsächlich dann hinter dieser Gewalt der Täter, die ja fast durch die Bank weg, also zu 80% rund, wie jetzt wieder bestätigt wurde, Männer sind, steckt dann da eher ein Machtanspruch? Also ist das eher ein Machtproblem als ein reines Gewaltproblem?
Das ist für mich unbestritten. Die Ursache, gerade auch von der Häufigkeit von häuslicher Gewalt und von dieser Opfer-Täter-Dynamik, das heißt, dass ganz klar ist, die meisten Opfer sind Frauen, die meisten Täter sind männlich. Das hat natürlich was in einem klassischen patriarchalen Rollenverständnis, die Wurzeln. Da mag diese Studie, die da von Plan International jetzt veröffentlicht wurde, mag sehr umstritten sein. Aber das Ergebnis ist natürlich eins, was uns alle aufrütteln sollte. Nämlich eben ganz klar, dass diese sehr traditionellen, sehr engen Vorstellungen von Rollenzuschreibungen einfach heute noch sehr existent sind. Und da wundert mich nicht, dass dann die Anzahl von häuslicher Gewalt einfach steigen lässt.
Die Studie, die Sie ansprechen, die ist ja vor allem deswegen so umstritten wegen der Machart. Aber um ganz kurz nochmal zu sagen, worum es da geht, also das Hauptergebnis, was ja auch in den Medien dann kolportiert wurde, war eben, dass viele Männer ja eine niedrige Schwelle zur Gewalt haben und das auch normalisieren in einer Partnerschaft.
Und auch, dass sie tatsächlich sich als Ernährer der Familie sehen. Das heißt, dass auch die Rollenzuschreibung, wer hat was zu tun in diesem Familien- oder Beziehungskonstrukt.
Ja.
Das ist ja auch festgeschrieben. Ne?
Ja, gute und wichtige Ergänzung. Und wir sind ja jetzt im Prinzip in unserem Gespräch schon auf so einer metagesellschaftlichen Ebene. Wie würden Sie das denn in den größeren Kontext einordnen? Also wie hängen da die gesellschaftlichen Entwicklungen, ja auch eigentlich eine finanzielle und gesellschaftliche Unabhängigkeitsmachung der Frauen und dieses Phänomen der ansteigenden Partnerschaftsgewalt zusammen?
Bei dem Anstieg sprechen wir ja jetzt ganz klar auch immer von einem Anstieg im Hellfeld. Mhm. Das heißt, Hellfeld ist bei uns ja zumindest ausgezeichnet immer nur die polizeibekannten Fälle. Wir erleben hier bei uns in der Beratungseinrichtung, wo sich auch Betroffene anonym melden können, dass wir einen Großteil der Betroffenen von häuslicher Gewalt hier beraten, wo gar kein Kontakt zur Polizei da ist. Das heißt, wir haben maximal ein Drittel all unserer Fälle von häuslicher Gewalt, dass dort Polizei oder Strafverfolgungsbehörden und damit Hellfeld gesichert, dass die halt eben auch hier Platz haben.
Was hält denn die Mehrheit der Frauen davon ab, sich ja Hilfe zu suchen, sich an die Polizei, die Behörden zu wenden?
Das hat was mit der Beziehungsdynamik zu tun. Viele Frauen, die sich an uns wenden, sind zum einen höchst verunsichert, wissen noch nicht mal, wie sie das nennen sollen. Sie wenden sich ja auch nicht an uns mit der Begrifflichkeit, ich bin Opfer häuslicher Gewalt, was kann ich tun? Sondern es sind vielleicht Überlegungen, was könnte bei einer Trennung, Scheidung, was müsste ich dafür beachten? Wie ginge das? Also wenn so erste Fragezeichen aufkommen, dass so, wie sie leben, nicht korrekt ist, dann sind sie ja noch lange nicht in der Situation, entschieden zu haben, ich gehe sofort. Mein Lebenstraum ist vorbei und all das, was an Umbrüchen danach passiert, nehme ich jetzt auch in Kauf, weil es kann sonst nicht besser werden. Mhm. Und diese Entscheidung zu fällen, ist natürlich schwierig, wenn ich schon in der, ich sag mal, Maschinerie der Strafverfolgung bin. Das, was von Polizei auf den Weg gebracht ist, ist natürlich auch ein offizielles, staatlich vorangetriebenes Format, um halt diesen Delikten auch Herr zu werden. Das heißt, es erfolgt grundsätzlich eine Anzeige. Es geht grundsätzlich damit auch einher, dass die Staatsanwaltschaft sich damit befassen muss. Und für viele Betroffene ist der Wunsch ja nur, dass es aufhört. Mhm. Eigentlich sogar, dass nur diese fiese Seite von ihm nicht mehr da ist.
Mhm.
das, weshalb sie mit ihm zusammen sind, das würden sie ja liebend gerne erhalten.
Lassen Sie mich noch mal ganz kurz auf den Punkt zurückkommen, warum sich eben viele nicht bei der Polizei melden. Da hat jetzt die Bundesinnenministerin zusammen mit der Bundesfamilienministerin auch noch mal dafür geworben, dass gerade die Polizei da auch sensibilisiert wird, empathischer auch in solchen Fällen reagiert. Wie sind denn da Ihre Erfahrungen aus der Praxis? Wie begegnen Polizistinnen und Polizisten betroffenen Frauen in der Regel?
Seit 2002 gibt es ja in allen Bundesländern die neuen Maßnahmen der Polizei, der Wohnungsverweisung und auch Rückkehrverbot bei Einsätzen von häuslicher Gewalt. Und ich erlebe tatsächlich die Polizei als die staatliche Institution, die seitdem am meisten in diesem Bereich dazu gelernt hat und ihr Verhalten verändert hat. Das spricht sicherlich nicht dafür, dass jede einzelne Polizeibeamtin oder Beamte da halt formvollendet agiert. Aber die Veränderung, das Öffnen für dieses Thema und dahingucken und klar zu agieren, das ist auf Seiten der Polizei. In meinem Alltagserfahrung ist das, was am besten geklappt hat. Das ist in vielen anderen Bereichen sehr viel schwieriger.
Und da können Sie ja immerhin auf über 30 Jahre Erfahrung schon zurückblicken, ne? Sie haben ein Stück der Wegstrecke da einfach überblickt. Ja, also das ist vielleicht ein Grund, warum sich Frauen da nicht melden. Ansonsten habe ich gerade bei Ihnen auch rausgehört, das klingt ja auch eher wie so ein Prozess, durch den dann die Betroffenen auch durchgehen, um sich bewusst zu machen, da ist überhaupt ein Problem und natürlich sich dann auch den Realitäten, den Folgen zu stellen. Ich kann mir vorstellen, dass es bestimmt Frauen gibt, die schon beim ersten Anzeichen von Grenzüberschreitungen das Weite suchen, aber vielen wird es da eher darum gehen, sich da langsam ranzutasten, oder?
Ja, auch tatsächlich zu gucken, was macht das auch mit den Betroffenen, wenn tatsächlich für sie unberechenbar ist, ob, wenn er heute nach Hause kommt, ob er wieder ausfällig wird oder nicht. Ob es ein schöner Abend wird oder ob es ein grauseliger Abend wird. Das ist was, was so verunsichert, was so hilflos ja auch macht und mich auch zweifeln lässt an mir selber, weil in der Regel sind diese Partner selbst gewählt. Das heißt, mir auch einzugestehen, das ist mal völlig daneben gegangen, dann traue ich mir ja und meiner Selbstwahrnehmung überhaupt nicht mehr. Und hinzu kommt natürlich, dass vom Täter auch sehr deutlich immer wieder suggeriert wird, wenn du das machen würdest oder das machen würdest, dann müsste ich nicht so sein.
Ja, das ist natürlich Täter-Opfer-Umkehr, ne? At its best, wie wir es kennen. Ist ja auch die Reaktion auf der Gesellschaft, ne? Freunde, Verwandte etc. Wenn man sagt, man ist da zum Opfer geworden, dann schlägt das ja in eine ähnliche Kerbe wahrscheinlich. Ne? Aber wenn Sie gerade sagen, die Männer, die Partner sind ein Stück weit natürlich selber gewählt. Gibt es denn da, oder wahrscheinlich gibt es die auf jeden Fall, aber können Sie mal schildern, was für eine Prädisposition da vielleicht auch sein muss oder was für eine Vorerfahrung Frauen haben, die dann vielleicht doch auch immer wieder an Männer geraten, die ihnen nicht gut tun oder die dann tatsächlich so werden? Oder da gibt es ja auch Studien zu. Was ist da Ihre Erfahrung?
Also ich weiß, dass sowohl auf Männer als Täter als auch auf Frauen als Opfer, dass da die Untersuchungen alle belegen, dass eine große Disposition da ist, wenn selbst in der Kindheit auch schon häusliche Gewalt erlebt wurde. Das heißt, sowohl eine größere Möglichkeit, später Täter zu werden, als auch später Opfer zu werden, ist, wenn ich in der Kindheit das als Normalität erlebe. Ja, es ist Usus, dass der Papa die Mama schlägt, dass die Mama weint, aber auch nichts dran verändern kann. Und das ist was, was natürlich dann auch meine Art, Beziehung zu leben, leicht prägen kann. Ansonsten, wie gesagt, die Faktoren sind sehr verschieden. Eine Frau, die nach außen hin tough, emanzipiert, mit beiden Beinen im Leben steht, der wird ja kaum geglaubt, dass sie zu Hause das erlebt. Mhm. Und sie verliert ja auch viel mehr, wenn sie das nach außen kommentiert. Während die Frau, die für alle schon ohnehin als hilflos, ich sag mal möglicherweise der Sprache nicht mächtig und so weiter und so fort, da ist sofort so ein Bild da, dass die halt Schwierigkeiten hat, auch Hilfesystem für sich zu organisieren, wenn sie sich da nicht auskennt in der Rubrik.
Was können Sie denn, apropos Hilfesystem, da überhaupt tun? Also nehmen wir mal an, eine Frau fasst sich als ein Herz und kommt zu Ihnen in die Beratungsstelle. Wo setzen Sie dann an, um zu helfen?
Das, was es tatsächlich geht, geht es darum, das heißt immer so klassisch Empowerment. Das eine ist klar, die Situation auch mit dem Blick von außen zu klären. Viele Frauen haben ja, je länger diese Gewaltbeziehung dauert, auch das Bild, der Mann ist übermächtig. Der ist überall möglicherweise durch Cybergewalt tatsächlich auch allgegenwärtig eingreifend. Der kann ihr hinterher sagen, wie du warst in der Beratungsstelle. Und sie hat den Eindruck, der ist übermächtig. Der wird auch selbstverständlich, wenn der sagt, du behältst die Kinder nicht, dann wird der auch erreichen beim Jugendamt, dass sie die Kinder nicht behält. Das ist das Bild. Und das zum Beispiel auch nochmal klarer runterzuholen, zu sagen, wo sind auch rechtliche Vorgaben, die auch für ihn gelten, wenn sie sich aus dieser Spirale bewegt.
Welche Rolle spielen Kinder denn überhaupt in diesem Gewaltszenarios? Also haben wir jetzt viel gehört, eben in der Sorge der Betroffenen, ne, um das Wohl der Kinder, um das Sorgerecht. Aber inwieweit sind die auch von der Gewalt ganz direkt betroffen?
Ich bin mir sicher, dass selbst wenn sie nicht selber einen Hau abkriegen, dass sie von der ganzen Atmosphäre, die um diese Gewalt herum da ist, und noch schlimmer, wenn sie die auch visuell direkt miterleben, dass das was ist, was sie für ihr Leben prägen kann und was nicht bedeutet, dass sie zerstört sind für immer. Aber ich finde, das ist was, was im Kern gesetzt eine große Anfälligkeit bedeutet. Eine Anfälligkeit, das zum Beispiel auch in Bereiche auf den Schulhof oder sonst wie zu transportieren, wo dann auch nicht mehr argumentiert, sondern nur noch mit Gewalt auseinandergesetzt wird.
Ganz schöne Spirale. Wie erklären Sie sich denn, oder ist das vielleicht sogar schon ein Teil der Erklärung, dass die Zahlen da tatsächlich weiter steigen? Also auch jetzt nach dem heftigen Corona-Jahr 21 nochmal wieder. Was ist da Ihre Erklärung?
Ich glaube, dass die Pandemie tatsächlich auch viele Eskalationen befördert hat. Und in der tatsächlichen Quarantänezeit, in der Hochzeit der Pandemie, es allerdings auch kaum die Möglichkeit gab, da rauszukommen. Das heißt, da, wo ich sonst vielleicht auch noch Hilfe und Schutz bekommen habe, nämlich zur Nachbarin zu flüchten, das war ja alles nicht mehr möglich. Und es war auch tatsächlich nicht so einfach, in einen Schutz von einem Frauenhaus zu kommen, weil die natürlich auch völlig umdisponieren mussten und gucken mussten, wie schützen sie die Bewohnerinnen, die im Haus sind.
Ja, rund 14.000 Plätze fehlen da bundesweit, habe ich jetzt gelesen. Ne?
Das ist das ja noch außerhalb der Pandemie. Weil das, finde ich, ist oft das Drama ohnehin. Wenn eine Frau dann tatsächlich es geschafft hat, für sich die Situation so weit zu klären und auch den Mut zu fassen, zu sagen, so jetzt aber, jetzt muss ich hier raus. Weil das die Trennung als solches eine hochgefährdete Situation ist. Das belegen ja alle Tötungsdelikte im Zusammenhang mit Femiziden. Und da dann aber nicht eine Sicherheit zu haben, dass ich eine geschützte Unterkunft habe oder zumindest erst schon mal eine ambulante Einrichtung, wo ich hin kann, das finde ich ist ein Verlust für unsere Gesellschaft, das finde ich, das darf nicht sein.
Jetzt sprechen wir viel über Schutzräume, natürlich zu Recht. Das ist auch das große Thema heute politisch gewesen. Immer wieder geht es natürlich auch zusätzlich um Präventionsmaßnahmen. Auch das soll jetzt nochmal verstärkt werden. Wir hören dann immer von Selbstverteidigungskursen für Frauen. Aber wie wäre es denn zum Beispiel mal umgekehrt mit Antigewalttrainings für Männer? Was halten Sie davon?
Ich finde, das ist eine gute Maßnahme. Es gibt ja inzwischen auch viele Angebote, die statt Strafe nach einer Strafanzeige jetzt soziale Trainingskurse anbieten. Und ich halte viel davon, weil ich glaube, dass nur so Veränderung auch stattfinden kann. Die geringe Anzahl derer, die da aber, ich sag mal, das durchlaufen und sich auch dazu bereit erklären, das ist für mich ein Zeichen, dass wir da tatsächlich mit verschiedenen Maßnahmen arbeiten können. Nur soziale Trainingskurse reichen sicher nicht. Und darauf zu warten, dass der Aggressor sagt, okay, ja, ich muss mich ändern, also tue ich's, das ist, glaube ich, sehr weit hergeholt.
Apropos, jetzt sind Sie natürlich von der Frauenberatungsstelle, aber immerhin gibt es auch einige Männer unter den Opfern, die auch betroffen sind von Gewalt in Partnerschaften. Wie sortieren Sie das Phänomen ein? Ist das eine andere Art von Gewalt oder haben Sie da im beruflichen Alltag auch mit zu tun, in Ihrem Beratungsalltag mit solchen Fällen?
Ja, wir sind neben der Frauenberatungsstelle ja auch die Interventionsstelle gegen häusliche Gewalt. Das heißt, nach einem Polizeieinsatz werden alle Opfer an uns vermittelt, die bei der Polizei die Einwilligung gegeben haben. Und da haben wir auch mit den männlichen Opfern zu tun. Ich bin sehr froh, dass wir hier bei uns auch die Möglichkeit haben, Schutz und Beratung für gewaltbetroffene Männer anbieten zu können. Jetzt nicht bei uns im Hause, sondern das wird dann bei den Kolleginnen vom SKM durchgeführt. Aber das, was sich uns als Bild darstellt, ist, dass das schon andere Formen von Gewalt sind, vielfach. Es gibt auch den absoluten Klassiker, dass der Mann genauso bedrängt, belästigt und geschlagen wird wie die Frau. Aber oftmals ist das im Bereich der psychischen Gewalt, wenn es im partnerschaftlichen Bereich ist. Und es gibt viele Beziehungskonstellationen außerhalb der Partnerschaft, die auch männliche Opfer halt hat.
Und wo wir ja feststellen, dass viele Frauen sich auch vielleicht im Laufe der Zeit mehr trauen, auch aus dem Stigma so ein bisschen rausgekommen sind. Sie können sich melden, nicht alle, Sie haben das geschildert, woran das auch liegt. Ist das bei Männern nochmal ein besonderes Problem, sich da an Sie zu wenden? Stellen Sie das fest?
Ich glaube nicht, dass Sie sich an eine Frauenberatungsstelle wenden würden. Es gibt ja inzwischen auch ein Hilfetelefon für Männer. Und es ist natürlich, es passt ja auch überhaupt nicht in das Bild, was jetzt gerade diese Untersuchung von Plan International gezeigt hat, ne? Wo ja auch ein Part ist, Männer, die Gefühle zeigen, sind einfach keine echten Männer. Und das ist natürlich was, die Hürde musst du als betroffener Mann erstmal nehmen, weil du zeigst dich in dem Augenblick als jemand, der verletzlich ist und verletzt wurde. Und das passt nicht in das klassische Männerbild.
Zeigt sich einmal mehr auch zum Ende unseres Gesprächs. Das Ganze ist eben kein privates Problem, sondern ein strukturelles Problem, ein gesellschaftliches Problem, wo vielleicht in alle Richtungen auch ein bisschen Sensibilität nötig wäre. Frau Kleene, ich danke Ihnen, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Danke Ihnen sehr für das Gespräch. Und eins möchte ich noch hinterher schieben, weil ich das nochmal als Info wichtig finde. Natürlich gibt es zu wenig Hilfe vor Ort, zu wenig Frauenhäuser. Wir haben gerade drüber gesprochen. Aber es sind immerhin bundesweit rund 400. Es gibt rund 100 Schutzwohnungen und vor allem gibt es mehr als 750 Beratungsstellen, eben wie die von Frau Kleene. Wer jetzt nicht unbedingt zur Polizei gehen möchte, der kann auch über Hilfetelefone Unterstützung erhalten. Und zwar über die Nummer 116 016. Da können sich Frauen kostenlos, anonym und vertraulich rund um die Uhr melden. Und auch Männer finden Hilfe, unter anderem zum Beispiel hier beim Hilfetelefon Gewalt an Männern unter der 0800 123 9900. Hier jetzt bitte einfügen Schlussworte für der Tag, heute am 11.07.2023. Ich verabschiede mich mal brav auch mit Namen. Sarah Zerback bin ich und in der Redaktion hat mitgearbeitet Dirk Oliver Heckmann. Ich sage danke, tschüss und bis zum nächsten Mal.